Lost, ein Podcast
von der,
mit der
und über die Generation Z.
Hallo, ich bin der Konstantin, meine Pronomen sind er, ihm.
Und ich bin die Lilith, meine Pronomen sind sie, ihr. Und wir zwei interviewen heute die liebe Laila und die Chrissy. Wollt ihr vielleicht auch noch schnell eure bevorzugten Pronomen sagen?
Ja, ich heiße Laila, meine Pronomen sind sie, ihr.
Ich bin die Chrissy, sie, ihr.
Schön, dass ihr da seid. Und wie seid ihr heute da? Wie geht's euch heute?
Mir geht's sehr gut. Ich bin aufgeregt. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht und war noch nie in einem Tonstudio. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das läuft.
Und dir, Laila?
Mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen müde und mein Ohrring zwickt ein bisschen beim Kopfhörer. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, gerichtet.
Sehr
Deswegen
gut.
Passt schon.
Ja, passt. Dann starten wir zwei gleich los mit den ersten Fragen. Du bist die Laila, bist 22 Jahre alt, studierst soziale Arbeit und bist Teil der letzten Generation.
Ja, genau.
Meine erste Frage an dich wäre jetzt, fühlst du dich als Teil der letzten Generation, beziehungsweise findest du, unsere Generation ist eine Lost Generation?
Also ich sehe unsere Generation in irgendeiner Weise schon als Lost Generation, aber nicht, weil wir verloren sind, sondern weil wir den anderen verloren gehen. Also das sind halt meine Gedanken dazu, weil...
Was genau meinst du damit, zu den anderen verloren gehen?
Weil die anderen Generationen, also die Generationen vor uns ein bisschen im Stich gelassen haben, weil sie uns in eine Zukunft schicken, in der wir eigentlich nicht leben können. Und dadurch gehen wir irgendwie verloren und dadurch sind wir auch in gewisser Weise die letzte Generation.
Mhm. Und dann sind wir eben wieder bei letzter Generation. Magst du kurz ein bisschen was erklären und dazu sagen, was das genau ist, diese letzte Generation und was ihr da macht?
Also das ist eine Klimaprotestbewegung. Wir sind eine Gruppe von Menschen aus der Zivilgesellschaft, die aus Angst und Hoffnung in den friedlichen zivilen Widerstand gehen.
Mhm.
Und friedlicher ziviler Widerstand ist auch etwas, was wir von den Generationen vor uns gelernt haben, was in der Vergangenheit schon mal funktioniert hat. Deswegen haben wir dieses Konzept übernommen, weil man einfach sieht, dass die Klimaprotestbewegungen, also die Klima- und Überlebensbewegung, trotz extrem vielen Menschen auf der Straße bei Demos keine Erfolge erzielt hat, weil die Regierung den Notstand immer noch nicht klar genug verstanden hat und immer noch keine von den Forderungen umgesetzt hat, obwohl wir uns in der Klimakrise befinden und eigentlich gehandelt werden sollte.
Mhm. Und also was heißt das jetzt genau? Wie schaut das jetzt aus? Was macht ihr da?
Also wir begeben uns friedlich und also geordnet auf einen Zebrastreifen, der grün ist, bleiben stehen und setzen uns hin und kleben uns fest, sobald die Polizei da ist. Dadurch entsteht ein Stau und dadurch entsteht ein wirtschaftlicher Druck, weil Menschen zu spät in die Arbeit kommen und Lieferungen zu spät kommen. Und es tut uns extrem leid, dass Menschen wegen uns zu spät kommen. Aber wir befinden uns in der Klimakatastrophe. Sie kommt nicht nur, sondern sie ist jetzt schon. Und die Faktenlage ist ganz klar. Das, was die Wissenschaft schon vor 30 Jahren vorhergesagt hat, ist jetzt heute schon Realität. In Frankreich gibt es kein Trinkwasser in 500 Gemeinden. Im März brennen die Wälder in Spanien. Mhm. In London hat es im Sommer 40 Grad. Und zum Beispiel die Temperaturen in London waren eigentlich für 2050 vorhergesagt, 40 Grad. Und das war aber letzten Sommer schon Realität.
Okay.
Und ja, also und trotz dieser ganz klaren Faktenlage und auch, dass wir es jetzt gerade in Europa schon hautnah miterleben und das nicht mehr nur eine Sache ist, die den globalen Süden betrifft, hat die Regierung anscheinend noch nicht verstanden, dass das ihre Verantwortung wäre, uns unsere Lebensgrundlage zu schützen. Mhm. Deswegen machen wir, was wir machen.
Und also es ist ja jetzt nicht so der erste Schritt, wo man sich gleich denkt, okay, kleben wir uns auf die Straße, sondern man weiß halt nicht weiter, oder?
Ja, genau. Also es entsteht eher aus Verzweiflung.
Mhm.
Und wir haben die Wahrheit auch nicht mit dem Löffel gefressen, aber uns fällt jetzt gerade leider einfach nichts mehr ein, was wir anderes machen können.
Voll. Und wie sind dann so die Reaktionen, wenn ihr das auf der Straße klebt, so von den anderen Leuten, von den Passanten, von den Leuten in den Autos?
Also viel begegnen uns schon mit Aggression. Und wir verstehen, oder Wut, wir verstehen das ja auch. Weil wenn man, keine Ahnung, wenn man zu irgendeinem Termin muss oder in die Arbeit und dann kommt, steht man im Stau, dann ist man immer wütend in irgendeiner Form. Und wenn das dann auch noch Leute sind, die sich da, wo es so wirkt, als würden sie sich einfach grundlos auf die Straße picken, dann ist, macht das natürlich noch viel wütender. Also das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Sobald die Polizei da ist, dann trauen sich die Leute auch eigentlich nicht mehr aggressiv uns gegenüber zu sein. Weil, ja, wir filmen auch alles mit, deswegen, und das ist auch irgendwie sehr deeskalierend. Deswegen, das hilft ein bisschen. Und es gibt aber auch extrem viele Menschen, die einfach vorbeikommen und Danke sagen. Und das ist echt süß und voll wertvoll. Also die Reaktionen sind gemischt.
Okay.
Ja. Ich denke, das zieht sich durch die Gesellschaft durch, dass das Thema total polarisiert und die Gesellschaft spaltet. Und das merkt man wahrscheinlich auch in den Reaktionen, wenn man dann tatsächlich dort auf der Straße ist.
Ja, genau, auf jeden Fall. Voll. Und aber gleichzeitig merken wir auch, dass die Bewegung extrem wächst und gerade sehr viele Leute dazukommen. Und dass wir immer mehr Leute haben, die sich mit uns solidarisieren oder sich hinter unsere Forderungen. Viele stellen sich auch nur hinter unsere Forderungen, nämlich Tempo 100 auf der Autobahn und keine neuen Bohrungen nach Öl und Gas. Das sind unsere zwei konkreten Forderungen an die Bundesregierung. Und viele stellen sich hinter diese zwei konkreten Forderungen und nicht hinter unsere Protestform. Das hilft aber auch schon sehr viel. Mhm. Ja, voll. Also es gibt einige, die sich solidarisieren.
Okay. Ich hätte dann noch eine Frage, die mich interessieren würde. Und zwar, wie geht's dir, wenn du das machst? Weil du weißt ja, okay, das hat auch noch Nachwirkungen, weil das rechtlich ja nicht so einfach ist. Magst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
Ich habe eigentlich nicht wirklich Angst vor den Konsequenzen, sondern ich habe eher Angst vor der Klimakatastrophe, in die wir gerade rasen, die Generationen vor uns verhindern hätten können, beziehungsweise auch die Leute, die jetzt in der Politik sitzen. Und das ist ziemlich nervig, wenn man sich dann, viele Reaktionen auf der Straße sind auch, ja, geht's halt in die Politik, um was zu ändern. Und ich denke mir so, wir haben keine Zeit mehr dafür, die warten nicht, bis wir dann in einer Machtposition sind. Aber wir haben jetzt schon die Politik, die haben die Fakten. Die haben einen Klimarat selber einberufen, der 93 Forderungen gestellt hat und die haben sie einfach ignoriert. Und wir haben schon eine Regierung, die können das auch machen jetzt. Und deswegen die Konsequenzen sind pro Protest, es ist in Österreich eine Verwaltungsübertretung, diese Protestform. Das ist so wie falsch parken, nur dass wir ein bisschen höhere Strafen als für falsch parken bekommen. Also die sind bei mehreren 100 Euro bis zu 1400 Euro, kommt drauf an, in welchem Bundesland man sich befindet. Und die meisten von uns werden die Strafen absitzen gehen.
Ja, das bedenkt halt niemand bei der ganzen Sache, dass ihr da wirklich viel einsetzt und viel
opfert.
Ja, genau.
Besonders bemerkenswert ist es, wenn man das hört, dass immer mehr Menschen bei euch dazukommen. Ja, also, dass es eine Bewegung ist, wo immer mehr Menschen bereit sind, ihre das zu investieren.
Ja, voll. Also, ja. Wir stellen uns eben den Alltag in den Weg und die Regierung in gewisser Weise für eine Wahl. Mhm. Also entweder sie handelt oder sie sperrt uns weg und also kriminalisiert uns. Und das zeigt aber die Geschichte, je mehr solche Protestformen kriminalisiert werden, desto mehr Leute schließen sich an, weil dadurch die Ungerechtigkeit einfach noch viel klarer wird. Weil wir sind nicht wirklich die vor Gericht stehen sollten, sondern die in den Verantwortungspositionen.
Mhm. Genau, das ist es.
Meiner Meinung nach fehlt das auch ein bisschen in der gängigen Berichterstattung zu den Themen.
Ja.
Dass die tatsächlichen Konsequenzen mit diesen Strafen für die Menschen, die sich da für Klimathemen einsetzen, das wird kaum thematisiert.
Ja, voll, auf jeden Fall.
Was, wenn du so dran denkst an die letzten Generationen vor uns, was würdest du dir wünschen, dass die anders gemacht hätten?
Also ich würde mir wünschen, dass einfach auf die Wissenschaft gehört worden wäre, dass Fakten nicht ignoriert worden wären, weil einfach schon lange klar war, wie es ist und wie es ausschaut. Und die Schuld wurde dann aber aufs Individuum übertragen und nicht an die reichen Leute, denen die Ölkonzerne gehören, sondern dann wurde die Öl- und Gasindustrie hat sich den ökologischen Fußabdruckrechner fürs Individuum ausgedacht, einfach um die Schuld zu übergeben. Und ja, deswegen denken auch die meisten Menschen, dass sie einfach selber ihr Konsumverhalten regeln sollen und nicht, dass der reichste 1%, der für über ein Viertel der Emissionen verantwortlich ist, einfach den eigenen Lebensstil einschränken soll. Beziehungsweise, dass Regierungen Maßnahmen setzen, damit so ein, also solche Profite für lebensgrundlagenzerstörerische Sachen nicht möglich sind.
Mhm. Ja, da merkt man, da steckt mehr dahinter. Gell? Es ist nicht so ein einfaches Thema. Aber damit wir auch noch zu einem anderen Thema kurz kommen. du studierst ja eben soziale Arbeit.
Ja.
Und was ich so mitbekommen habe, setzt du dich oder interessiert dich das Thema Armut auch ganz stark. Was kriegst du da so mit in deinem Studium oder was nimmst du dir da so mit?
Ja, um so also ein bisschen, also da gibt es auch mir so eine Interessensüberleitung einfach von der Klimakrise auf die Armut, weil einfach die ärmsten Menschen auf der Welt als erstes von der Klimakrise betroffen sind. Die reichsten Leute können sich auch temporär aus den Folgen rauskaufen. Die können sich Klimaanlagen installieren lassen. Sie können jeden Tag ins Schwimmbad gehen, wenn sie wollen. Sie haben das Geld dafür. Das ist alles kein Problem für sie. Deswegen spüren sie die Auswirkungen noch überhaupt nicht. Und ja, der ärmste Teil der Bevölkerung lebt eh schon am absoluten Limit. Regierungen nehmen auch das Problem überhaupt nicht ernst. Also wir sind gerade mitten in der vollen Inflationswelle. Alles ist viel zu teuer. Studierende haben Angst, dass sie sich Mietwohnungen nicht mehr leisten können.
Mhm.
Und müssen teilweise ihr Studium abbrechen, weil sie arbeiten gehen müssen. Wir haben extrem viel Kinderarmut, die überhaupt nicht beachtet wird. Also da, wenn man arm aufwächst, dann hat man nicht viel Zukunft. Dann hat man auch nichts, auf was man sich freuen kann. Man erlernt, dass man auf gar nichts hofft. Das Studien beweisen, dass Menschen nach gar nichts mehr fragen, wenn sie in armen Verhältnissen aufgewachsen sind, weil sie gewohnt sind, dass sie es nicht bekommen werden, wenn sie sich was wünschen. Und ich finde, das ist schon mit extrem viel Hoffnungslosigkeit und extrem viel Verzweiflung verbunden. Und das ist was, was viel mehr ernst genommen gehört. Und ja, wo auch auf jeden Fall, wo zum Beispiel Sachen wie Reichensteuer, warum es das noch nicht gibt, das ist mir ein absolutes Rätsel. Und Erbschaftssteuer, weil wir dadurch auf jeden Fall einen gewissen Grad an Umverteilung hinbekommen würden, das so absolut notwendig ist gerade. Ja.
Ja. Aber zum Thema Hoffnung noch meine letzte Frage an dich jetzt. Worauf hoffst du?
Also ich hoffe drauf, dass immer mehr Menschen die Ungerechtigkeiten, die gerade herrschen, sehen und bereit sind, dagegen aufzustehen. Und das zu einem gewissen Grad zum Beispiel im zivilen Ungehorsam oder einfach auch nur in der Bewusstseinsschaffung und im Diskurs drüber. Und ich glaube, dass das sehr viel, sehr wertvoll ist, weil vielen Menschen ist das einfach noch nicht bewusst, was da eigentlich alles gerade passiert. Und es ist alles so miteinander verbunden und hängt irgendwie alles zusammen. Und je mehr Leute das realisieren, desto mehr Hoffnung habe ich, dass ich einfach noch was ändern kann. Und ja, wir haben nicht mehr viel Zeit, um noch so die Kurve zu kratzen, aber irgendwie glaube ich, dass wir es auch noch schaffen können.
Wow.
Wow. Ja,
kann man mehr nicht sagen. Ich glaube, es geht vielen so, wenn man dir zuhört, dass man einfach nur den größten Respekt hat vor allen Leuten, die sich so einsetzen, weil eben, wie du sagst, sonst wird da nicht viel passieren. Also danke dafür.
Ja, ich wollte jetzt auch nochmal sagen, dass ich es richtig spannend fand, dir zuzuhören, weil man hört durch die Berichterstattungen immer nur, ja, so und so viele Leute sind aufgebracht, weil sie zu spät gekommen sind, Stau hat sich gebildet etc. Aber der Hintergrund zu euch, was ihr da alles aufopfert, wird viel zu wenig aufgeklärt.
Ja, voll, auf jeden Fall. Die Medien haben sehr viel Macht.
Ja.
Und da hat sich gerade die Chrissy schon reingemeldet. Chrissy ist heute auch bei uns, ist 23, studiert Grafikdesign und hat aber davor 4 Jahre lang Molekularbiologie an der TU studiert. Genau. Und ich würde total gerne reinstarten damit, wie es dazu kommt, dass man zuerst Molekularbiologie macht und dann aber schlussendlich im Grafikdesign landet.
Gute Frage. Das fragen mich viele. Bei mir war es so, ich war in der Schule in allen Fächern gut und habe mich dann nicht wirklich entscheiden können, was ich machen will. Ich bin von Grund auf eine sehr kreative Person, habe aber dann immer mitbekommen von meinen Eltern, mach dein Hobby nicht zum Beruf und mach doch was Gescheites. Und ich hatte diesen inneren Druck, eine Berufung auszuüben, wo ich ein fixes Einkommen habe, wo ich dann einmal eine Familie versorgen kann. Und ich wollte nie diese Hausfrauenrolle einnehmen. Ich wollte nie diese typische Frauenrolle von, ich wollte nie diese Künstlerperson sein. Ich wollte nie von irgendjemandem, von einem zukünftigen Ehemann oder einem Partner oder einer Partnerin abhängig sein. Und habe mir dann gedacht, wenn ich dann Richtung Kunst gehe, was eigentlich mich viel mehr interessiert, tue ich mir halt schwer damit. Und ich wollte es auch irgendwie mir und meinen Eltern und meiner ganzen Familie beweisen, dass ich als Frau in so einer technischen Berufung wie Molekularbiologie an der Technischen Universität gut vorankomme. Und ich habe dann halt auch sehr viel von meiner Familie Unterstützung bekommen. Die fanden das alle toll, dass ich das mache. Aber im Endeffekt ist es halt überhaupt nicht das gewesen, was ich machen wollte. Aber ich war halt einfach so unter Druck gestellt.
Ja, genau. Das ging nach extrem viel Druck von außen. Also von Seiten der Gesellschaft als Frau, von Seiten der Familie. Und ja. Wirkt so, als hätte dieser Druck eigentlich diese Entscheidung mitgetroffen.
Genau. Also ich habe nie drüber nachgedacht, was will ich wirklich machen. Es war einfach immer nur, ich will keinem typischen Frauenrollenbild entsprechen. Ich will keinen typischen Frauenberuf machen. Ich will einen technischen Beruf machen, weil ich da irgendwie ausbrechen will. Ich wollte es mir nicht eingestehen, dass ich eigentlich so ein... jetzt unter Anführungszeichen künstlerischen Frauenberuf da eigentlich mehr machen will. Deswegen habe ich mich dann nicht getraut, aber im Endeffekt bin ich jetzt froh, dass ich es abgebrochen habe und jetzt Richtung Grafikdesign gegangen bin.
Magst du uns ein bisschen über den Prozess erzählen, wie das gelaufen ist, wie du gemerkt hast, dass Molekularbiologie dich nicht erfüllt und es eigentlich ganz andere Bereiche gäbe, wo du dich mehr ausleben kannst?
Ja, ich habe schon recht schnell gemerkt, dass Molekularbiologie nicht das ist, was ich will. Und dann ist Corona gekommen, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich werde einfach vollkommen vergessen von allem. Ich wurde von der Uni total vergessen. Ich hatte gar keinen Kontakt mit meinen Mitstudierenden. Ich bin immer nur zu Hause gesessen und musste mich auf einmal alleine da durchschlagen. Und habe mich wirklich damit beschäftigt, dann macht es mir überhaupt Spaß, was ich mache? Die Antwort war nein. Ich habe mich nicht getraut, da auszusteigen. Aus dem Hauptgrund, weil ich eben Angst vor den Reaktionen von anderen hatte. Und ich habe dann begonnen, in eine Depression zu fallen. Ich bin dann auch sehr viel mit Panikattacken konfrontiert gewesen. Ich habe Zukunftsängste bekommen. Und bin dann auch in Therapie gegangen. Und meine Therapeutin hat mir gleich nach den ersten 5 Sitzungen oder so gesagt, dass ich mein Studium abbrechen soll, dass sie mir das wirklich empfiehlt. Und ich habe dann auf sie gehört. Und das war eine wirklich gute Entscheidung.
Wow, das klingt nach einem echt intensiven Prozess. Ich glaube, dass viele von uns, von unserer Generation mit Zukunftsängsten konfrontiert sind, der einen oder anderen Art. Ja. Und bei dir haben diese aber eher einen persönlichen Charakter gehabt und weniger einen globalen und klimabedingten, nicht wahr?
Ich meine, natürlich, das habe ich auch, aber das sind eher weniger Zukunftsängste, als dass ich einfach total verbittert an diese Situation denke. Also ich habe eher dieses Gefühl von, ja, ist halt so, ist eine wahnsinnig schlimme Situation. Ich freue mich nicht auf die Zukunft, aber es wird auf uns zukommen. Aber ich habe da weniger Angst, als dass ich einfach nur negativ drauf gestimmt bin.
Ist diese Verbitterung und dieses Abschließen mit dieser Realität, ist das ein Schutzmechanismus? Also kann man so durch den Alltag gehen, weil wenn man konstant mit dem konfrontiert ist, dass die Welt, wenn wir so weitermachen, nicht mehr für Menschen lebensfähig sein wird, braucht man das, um rauszukommen?
Ja, also man muss sich schon selbst irgendwie schützen. Also ich habe auch aufgehört, mir Nachrichten wirklich viel anzuhören. Ich bekomme es dann doch irgendwie wieder um ein paar Ecken mit, aber ich schaue nicht mehr aktiv in die Nachrichten rein, weil das macht mich nur noch traurig. Man ist halt die ganze Zeit konfrontiert mit so viel Negativität und das ist halt mein Schutzmechanismus, dass ich mir dann nicht zu viele Gedanken versuche drüber zu machen und halt einfach mir denke, ja, ist halt so, wird halt so auf uns zukommen. Und das ist halt auch ein mentaler Schutzmechanismus von mir.
Ich denke, dass psychische Gesundheit im Allgemeinen auch ein Thema ist, das in unserer Generation so viel Aufmerksamkeit bekommt wie noch nie. Und das empfinde ich als etwas total Positives, weil endlich mal darüber gesprochen wird. Und du hast uns vorher schon erzählt, dass du aber nicht nur positive Erfahrungen gemacht hast mit dem Teilen der Themen, die dich beschäftigen und deinem psychischen Gesundheitszustand. Magst du uns dazu noch was sagen? Konkret habe ich dran gedacht, dass auf Seiten der Familie bei dir manchmal da Reaktionen gekommen sind, die weniger hilfreich waren.
Ja. Was ich manchmal mitbekommen habe, weil ich habe davon erzählt, dass ich bei so einem Podcast mitmache, bei so einem Workshop über Lost Generation. Und ich habe dann die Reaktion darauf bekommen, dass wir ja so in unserer Generation so weinerlich wären, dass wir das gar nicht wertschätzen würden, was die Generationen vor uns alles für uns gemacht haben, dass wir nur noch am Nörgeln sind. Und ich habe das Gefühl, dass wir oft in unseren Protestarbeiten gar nicht ernst genommen werden, man uns gar nicht ernst nehmen will.
Ich denke auch, dass das bei ganz vielen Themen rund um psychische Gesundheit auftaucht.
Ja.
Dass das so verstanden wird, dass es das vorher noch gar nicht gegeben hätte, aber der Unterschied ist, dass wir jetzt tatsächlich offen darüber sprechen können. Und,
genau.
Und Generationen vor uns, dass halt das in irgendeinem Hinterkammer passiert ist und nie und das nicht in die Öffentlichkeit getragen wurde. Deswegen tut es besonders weh, wenn man mit solchen Aussagen konfrontiert wird, weil man das Gefühl hat, ich öffne mich hier, ich gebe da etwas von mir preis, was in mir drin passiert und was in ganz vielen anderen Menschen passiert, weil psychische Gesundheit ist ein Thema, das jede Person von uns betrifft.
Ja.
Und dann ist es besonders hart, wenn man auf so eine Reaktion trifft.
Genau. Also ich habe mir wirklich sehr am Anfang schwer getan, darüber zu reden, weil es eben so ein, ich habe das eingelernt, wie das ist so ein Tabuthema. Ich habe mit meiner Mama nicht drüber reden können, ich habe mit meinem Papa nicht drüber reden können und jetzt erst nach 2 Jahren Therapie traue ich mich, das auch offen zuzugeben, dass ich in Therapie bin und dass ich einmal unter Depressionen gelitten habe und dass ich einmal Panikattacken hatte. Das habe ich mich überhaupt nicht getraut, am Anfang drüber zu reden. Und das finde ich voll schade, weil ich glaube, so vielen Leuten geht es nicht gut und die trauen sich einfach nicht drüber zu reden. Und es fehlt noch immer ein bisschen an Leuten, die darauf hinweisen, wie okay das eigentlich ist. Und ich habe auch ein Lied dazu. Das Lied heißt Liebster Schmerz von Flinte. Und das ist ein Lied, wo es darum geht, den eigenen Schmerz, die Depression zuzulassen und zu thematisieren. Ich würde jetzt einmal die Bridge und den Refrain kurz abspielen. Ich hoffe, das hört man gut.
Es tut mir leid, so furchtbar leid, und zwar für mich. Ich lass den Regen in mein Herz.
So, das waren genau 15 Sekunden.
Ja, vielen Dank, dass du sozusagen den Regen in deinem Herz auch ein bisschen mit uns teilen konntest. Es ist sicher nicht so einfach, sich hier hinzusetzen und über diese Themen zu sprechen. aber deshalb halt umso wichtiger.
Ja, finde ich auch.
Weil ich finde es unglaublich wichtig in der Öffentlichkeit, diesen Themen eine Plattform zu geben und vielen Dank dafür.
Passiert es dir dann aber auch immer wieder, dass wenn du es mit jemandem teilst und mit jemandem drüber redest, dass die Person sagt, dass es ihr ähnlich geht oder trifft man da oft irgendwie andere Personen?
Ja, voll. Ich war schon sehr oft in dieser Situation, dass ich erzählt habe, ich habe heute noch einen Therapietermin und die andere Person fragt zuerst einmal, was ist das für eine Therapie? Und ich sage, eine Psychotherapie. Und sie, ach so, ja, ich habe auch eine Therapeutin. Und dann so kommen dann die Themen auf und dann kann man darüber reden. Muss ich einfach nur trauen, darüber zu sprechen. Und ich finde das super, dass in unserer Generation das auch so gut angenommen wird.
Ja, nur wenn man darüber redet, ist es kein Tabuthema mehr irgendwie.
Genau.
Ja. Und apropos unsere Generation. Chrissy, bist du lost? Ja. Also empfindest du uns als Generation als lost?
Ich finde uns nicht mehr lost als alle anderen Generationen. Wir sitzen alle zusammen im selben Boot.
Ja, dann sage ich vielen Dank fürs hier sein, fürs gemeinsam im selben Boot sitzen und da ein bisschen über euer Verständnis von unserer Generation zu reden. War total schön, da Einblicke zu haben.
Richtig spannend. Danke euch.
Ja, vielen Dank und auch vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer zu Hause.
Gut, tschüss.
Lost? Eine Produktion der Kulturinitiative Handlungsspielraum mit freundlicher Unterstützung von Studio Audio.